Krankenhäuser im Dialog. Der gesundheitspolitische Podcast der DKG. Ausführlich, konstruktiv, kontrovers, aber auch spannend und praxisnah. In der 29. Folge ist die Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Gabriele Regina Overwiening, zu Gast. Sie ist auch Präsidentin der Apothekerkammer Westfalen-Lippe und Inhaberin einer Apotheke in Reken im Münsterland. Mit ihr spricht Dr. Gerald Gass, Vorstandsvorsitzender der DKG.
Ja, ich freue mich auf die nächste Reihe unseres Podcasts. Liebe Frau Overwiening, herzlich willkommen und gerne sagen Sie auch ein paar Takte zu sich.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Das ist wirklich sehr schön und das ist, glaube ich, auch der erfreuliche Anlass, dass wir, die wir zusammen eben Gesundheitsversorgung organisieren, dass wir eben zueinander finden und dass wir miteinander versuchen, die Probleme, die in der Politik bestehen, die in der Organisation unserer Strukturen bestehen, die zu lösen und das anzupacken und dass wir da den Schulterschluss immer wieder suchen auf verschiedenen Ebenen. Das freut mich sehr und ich finde, das ist Grund wirklich auch für die Freude, dass wir hier so dicht beieinander sind.
Ja, ich habe es eben schon kurz angesprochen. Sie sind selbst Apothekerin, führen eine Apotheke in einem relativ kleinen Ort, wenn ich das so sagen darf, und gleichzeitig Präsidentin der Apothekerkammer. Das ist eine herausragende politische Aufgabe in dieser Berufsgruppe. Vielleicht erklären Sie uns ein bisschen, was der Apothekerverband eigentlich macht und wen er vertritt.
Ja, ich bin einerseits selbstständige Apothekerin im westlichen Münsterland. Dann bin ich Präsidentin der Apothekerkammer Westfalen-Lippe, also quasi die Körperschaft des öffentlichen Rechts. Alle Apothekerinnen, Apotheker sind verpflichtet, in einer Kammer Mitglied zu sein. Die Kammern sind in der Selbstverwaltung dafür zuständig, dass die Qualität der Berufsausübung gewahrt bleibt. Und das bezahlen sozusagen die Apotheker, Apothekerin selber. Da bleiben sie eben selbst eben mit ihren Beiträgen, die sie leisten, diejenigen, die dafür sorgen, dass solche Kontrollen, solche Fortbildung, Weiterbildung, dass das auch geregelt wird. Dann verbinden sich aber alle Apothekerkammern der Länder und auch alle Apothekerverbände der Länder. Das sind jetzt wiederum diejenigen, die mit den Krankenkassen die Verhandlungen führen, die also für sozusagen die Honorierung der Apotheken zuständig sind. Die verbinden sich auf der Bundesebene zu der sogenannten Bundesvereinigung der Apothekerverbände. Und das ist die ABDA, das ist die Abkürzung ABDA. Man versteht es kaum. Früher hieß es ganz zu Beginn Arbeitsgemeinschaft Bundesdeutscher Apothekerverbände. Und da ist das ABDA entstanden. Und hinterher hat man daraus aber eine Bundesvereinigung gemacht, hat die Abkürzung ABDA aber so gelassen. Wir sind dafür da, dass in der Politik verstanden wird, was Apotheker, Apothekerinnen tun in Deutschland, wofür wir da sind, dass wir eben wirklich eine wesentliche Säule sind in der Gesundheitsversorgung. Wir leisten die Arzneimittelversorgung. Apotheken, Apotheker, Apothekerinnen gibt es nur, weil es Arzneimittel gibt, die keine normale Ware sind, sondern die nur richtig angewandt starke Helfer sind. Wenn sie falsch eingesetzt werden, machen sie eben auch durchaus sehr schwerwiegende Probleme und können den Patienten schaden. Und deswegen hat der Gesetzgeber gesagt, Apotheken sind die einzigen, die mit Arzneimitteln eben versorgen dürfen. Und eine Apotheke darf nur betreiben, wer selbst Apotheker oder Apothekerin ist. Das ist die Expertise, die wir brauchen. Nur dann ist die Arzneimittelversorgung sichergestellt.
Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, denn da soll es ja auch einige Reformen geben, die zum Teil von Ihnen auch sehr deutlich kritisiert werden. Aber wie gesagt, da sprechen wir gleich mal drüber. Ihr Verband ist dann, wenn ich das so verstanden habe, ganz ähnlich in der Verantwortung wie auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Wir sind ja auch der Spitzenverband aller Verbände und vertreten auf der Bundesebene dann gegenüber den Krankenkassen und der Politik die Interessen der Krankenhäuser und natürlich der Patientinnen und Patienten. Das nehmen Sie auch in Anspruch für sich, dass Sie die Interessen vertreten und auch gesetzlich legitimiert sind als Verband für die Apothekerinnen und Apotheker. Die Niedergelassenen, muss man sagen, es geht ja nicht um die Krankenhausapotheker, in dem Fall zu sprechen und hier, Sie haben es schon gesagt, Kollektivverträge abzuschließen, mit Krankenkassen politisch zu agieren und Ähnliches. Lassen wir uns doch mal gemeinsam unsere Erfahrung der letzten 3 Jahre vielleicht ein bisschen Revue passieren. Mhm. Auch Sie als Verband der Apotheker haben ja viel mit Karl Lauterbach und dem Bundesgesundheitsministerium zu tun gehabt. Für uns ist das ganz ähnlich. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat ja erlebt, dass jetzt am 16. Oktober, das ist nicht lange her, das Krankenhausreformgesetz, ich kürze das mal ab, beschlossen wurde im Bundestag. Und wir im Prinzip jetzt vor einer Situation stehen, die wir massiv kritisiert haben, weil wir gesagt haben, dieses Gesetz geht in die falsche Richtung. Also wir haben erlebt, dass das Miteinander mit dem Minister und mit den Personen, die um ihn herum waren und sind, extrem schwierig war, dass es extrem problematisch war, in einen konstruktiven Dialog zu kommen, dass wir immer wieder erlebt haben, dass der Minister eigentlich schon alle seine Ideen, die er im Kopf hatte, so weit fixiert hat, dass er eigentlich gar nicht mehr verhandlungsfähig war und gar nicht in der Lage war, auch konstruktive Gegenvorschläge aufzunehmen, sodass wir jetzt im Moment vor einer Situation stehen, die für die Krankenhäuser und auch für uns als Verband schon ein Stück weit frustrierend ist. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, haben Sie das anders erlebt oder haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ja, Herr Gaster, haben wir ganz, ganz ähnliche Erfahrungen gemacht. Wir haben ja auch in der Pandemie ganz, ganz viele Aufgaben übernommen. Mhm. Gerade vor Ort waren wir sozusagen immer diese Instanz, die immer da war für die Patientinnen und Patienten. Viele Dinge, die auch die Politik umsetzen wollte, konnte sie durch unsere Niedrigschwelligkeit, die wir ja haben, und durch die flächendeckende eben auch Verbreitung, wir sind immer wohnortnah, patientennah da, konnten sie das gut über uns umsetzen. Und wir haben alles umgesetzt, was auch immer die Politik von uns wollte. Und jetzt änderte sich eben die Hausleitung im BMG und plötzlich war es so, dass wir keinen Kontakt mehr bekamen zum BMG. Und dann gab es eine erste politische Aktion des Ministers und das erste war ein Spargesetz. Und da wurde den Apothekern direkt Geld weggenommen. Bis dato hatten wir den Minister aber noch nicht ein einziges Mal gesprochen. Mhm. Und dann haben wir Dinge gehört wie, naja, wir seien halt Lobbyverbände. Mhm. Und mit Lobbyverbänden wolle man halt zumindest nicht inhaltlich tragend sich austauschen, weil die sprechen ja immer nur für sich selbst und nicht für die Gesellschaft. Mhm. Und ich glaube, das ist die grundlegende Fehlhaltung, die wir hier im BMG feststellen müssen, in der Leitung des BMGs feststellen müssen. Wir sind keine Lobbyverbände, die nur für sich sprechen, sondern wir sind, Lobby kommt, vielleicht darf man da auch nochmal auf die Sprünge helfen, aus dem Englischen, man trifft sich in der Halle, bevor man dann in Medias Res geht und tauscht sich in der Halle nochmal aus mit Experten, die im Alltag die Themen bearbeiten. Und dann kann man aus einem guten Austausch, aus einer guten Meinungsvielfalt und aus einer auch vor allen Dingen immer wieder aus einem Perspektivwechsel zusammenbringen, was dann tatsächlich fruchtbar werden darf. Und das ist etwas, was der Minister sich tatsächlich selbst nimmt. Und damit nimmt er es aber auch der Gesellschaft, nimmt es den Patienten, nimmt es dem Gesundheitssystem und macht seine Ideen zu den ja allumfassenden und richtigen. Und das haben wir genauso erlebt. Der erste Kontakt mit dem Minister war dann im September 22. Also da war er dann fast ein Jahr im Amt, noch nicht ganz, aber fast. Mhm. Und wir haben unsere Ideen vorgetragen, haben das schriftlich eingereicht, aber es gab eben einfach keine Resonanz auf das, was wir vorgestellt haben.
Wo hat er denn seine Apothekenberatung herbekommen, um es mal so zu sagen? Also es heißt ja immer so schön, fragen Sie Ihren Arzt oder die Apothekerin und den Apotheker. Das macht er ja offensichtlich nicht, zumindest nicht diejenigen, die dazu beauftragt sind, wie jetzt auch Ihr Verband und Sie persönlich. Also was ist Ihr Eindruck, wo kommt denn die Erkenntnis und die Expertise von Karl Lauterbach her, wenn er über Apotheken spricht und wenn er ja Reformen plant, die Apothekerinnen und Apotheker betreffen? Ist das dann künstliche Intelligenz oder weiß er das alles oder hat er andere Berater?
Ja, wir haben ihn auch tatsächlich immer wieder eingeladen. Ich habe ihn auch persönlich in meine Apotheke eingeladen, weil das doch sehr schön wäre, wenn man das vor Ort einfach mal gemeinsam erfährt und erlebt, wir das zeigen können, er seine Fragen stellen können. Aber Herr Lauterbach hat bis jetzt diese Einladung in meine Apotheke nicht angenommen, sondern sagt, er habe sehr viele Freunde und Bekannte, die Apotheker, Apothekerin sind und die könnten ihm das alles auch erläutern, wie das denn funktioniert. Mittlerweile weiß ich, dass er bei einigen Apotheker, Apothekerinnen vor Ort war, dass er auch hier oder da kleine Gruppen von Apotheker, Apothekerinnen einlädt und sich mit ihnen austauscht. Was mich nur wurmt ist, dass das Einzelmeinungen sind, Einzelgruppen, und dass es nicht die verfasste Apothekerschaft ist, die demokratisch legitimiert ist. Wir sind alle demokratisch gewählt aus der Basis der Apotheker, Apothekerin. Wir sind sozusagen die auch offizielle Instanz, die für alle Apotheker, Apothekerin sprechen darf, sogar auch für die Krankenhausapotheker, Apothekerin. Also auch die sind über die Kammern Mitglied bei uns in der ABDA. Und insofern ist es sehr ärgerlich, dass ein demokratisch legitimiertes System, wie wir das eben in der Bundesrepublik Deutschland haben, wir haben die demokratischen gewählten MdBs, wir haben die Ministerien, dass dieses System sich dann nicht der demokratisch legitimierten Experten bedient, sondern an diesen demokratisch legitimierten Sprechern vorbeigeht und Einzelgruppen nimmt, vielleicht sogar sucht, die möglicherweise den Ideen des Ministers eher entgegenkommen, als es die verfasste Apothekerschaft tun kann.
Ja, also ich merke schon, Sie haben keine besseren oder anderen Erfahrungen gemacht als wir. Und ich sage das jetzt mal für uns ganz deutlich. Wir hoffen auf ein Ende dieser Ära. Ich will das gar nicht mehr verschweigen und hoffen darauf, dass Politik wieder zurückkehrt zu einem guten Miteinander, zu einem konstruktiven Austausch, damit wir im Interesse der Sache, will das ganz deutlich sagen, dann zu guten politischen Ergebnissen kommen und zu guten Reformen. Aber da müssen wir wahrscheinlich noch ein paar Monate drauf warten.
Auch vor allen Dingen im Sinne auch der Patientinnen und Patienten. Was ich eben feststelle, ist, dass auch Geschichten, schöne Narrative erzählt werden, die einfach nicht stimmen. Dann sind die Headlines wunderbar verführerisch, die hören sich prima an, wie große Verlautbarungen und ich sag mal Verheißungen. Das sind ja durchaus auch Worte, die hier schon mal selbst vom Minister auch genutzt worden sind. Aber wenn Sie dann da drunter schauen, ist das, was in den Gesetzen oder in den Eckpunkten, was auch immer dann da das Licht der Öffentlichkeit erblickt, sind es oft genau die gegenteiligen Ziele von dem, was in den Überschriften steht. Und da werden dann viele doch an der Nase herumgeführt. Und das finde ich für die Menschen dramatisch. Also die Menschen in Deutschland haben doch ein Recht auf eine gute und sichere Versorgung. Und dafür sind wir alle zusammen verantwortlich, dass wir ihnen diese gute und sichere Versorgung auch gewähren können. Und dazu braucht es alle zusammen an einem Tisch und nicht alle ausgeschlossen vom Tisch und nur einer sitzt da und macht hier die Ideen.
Ja, lassen Sie uns zum Thema Apotheken und zur Entwicklung mal ein bisschen kommen. Ich würde gerne die Zuhörerinnen und Zuhörer erstmal ein bisschen mitnehmen zu der Entwicklung, die die Apotheken in Deutschland in den letzten Jahrzehnten genommen haben. Ich habe ja gelesen, dass die Zahl der Apotheken deutlich zurückgegangen ist über die Zeit. Wie hat sich das entwickelt? Wo stehen wir im Moment?
Ja, in der Tat haben die Apothekenzahlen in den letzten Jahren dramatisch zurückgegangen. Wir kommen etwa so von etwa 22.000 Apotheken in Deutschland. Wir sind heute noch bei etwa 17.000 Apotheken in Deutschland. Das sagt einem jetzt erstmal nicht viel. Wenn man das aber ins europäische Verhältnis setzt, kann man da vielleicht schon ein bisschen was von ableiten. In Europa sind es im Durchschnitt 32 Apotheken, die 100.000 Menschen versorgen. Wir haben jetzt noch 21,5 Apotheken,
obwohl die 100.000 Menschen versorgen. Obwohl man ja immer den Eindruck hat, wenn man durch die Fußgängerzone läuft, es gibt viele Apotheken. Jetzt sind wir hier in Berlin, da mag das so sein. Das ist also offensichtlich doch ein Eindruck, der täuscht.
Ja, Sie haben die Apotheken immer da, wo deren Versorgung gebraucht wird. Das heißt, da, wo Sie viel Gesundheitsinfrastruktur haben, sprich da, wo sie viele Ärztinnen und Ärzte haben, da, wo sie viel Frequenz haben, ich sag mal, da, wo es vielleicht Busbahnhöfe gibt und so weiter, da haben sie auch Apotheken. Das ist ja auch richtig, denn sie müssen sich, sie haben Niederlassungsfreiheit in Deutschland, sie müssen sich ja da niederlassen, wo sie den Patientinnen und Patienten am nächsten sind. Der Schnitt der Versorgungsqualität in Berlin zum Beispiel ist nochmal unterdurchschnittlich, wenn ich gerade gesagt habe, wir haben deutschlandweit 21,5 Apotheken, die 100.000 Menschen versorgen, dann haben sie in Berlin im Schnitt nur noch 19 Apotheken. Okay. Das heißt also, es sind hier nicht viele, sondern nur relativ gesehen, weil die Bevölkerungsdichte groß ist, sehen Sie natürlich öfter auch einen Apothekenarzt. Die Ärzteschaft erkennen Sie kaum, weil Sie natürlich nur flache Schilder an den Wänden haben.
Ja.
Die Apotheke macht auf sich aufmerksam mit eben einem großen Apothekenarzt, mit großen Schaufenstern. Und da haben Sie natürlich eine ganz andere Wahrnehmung. Die Spargesetze der letzten, ich will jetzt mal sagen, 20 Jahre oder überhaupt Reformgesetze, wenn sie denn das Wort Reform alle verdient haben, haben dazu geführt, dass die Apotheken in eine ganz andere Honorierung gekommen sind, als sie es vor 20 Jahren waren. Wir kriegen einen festen Honorarbestandteil für die Versorgung mit einem verschreibungspflichtigen Arzneimittel. Mhm. Und dieser feste Honorarbestandteil, der ist 2004 festgelegt worden.
Sagen Sie ruhig mal die Zahlen, das, damit die Menschen sich darunter was vorstellen können.
Ja, genau, das waren 8,10 Euro
pro Packung,
die die Apotheke bekommt. Damit ist alles abgedeckt. Damit Sie der Krankenkasse gegenüber als Großkunden, wenn man das so sehen will, sich erkenntlich erzeigt, erwartet die Krankenkasse, das ist dann auch gesetzlich festgelegt worden, dass die Apotheke noch einen sogenannten Nachlass gibt, einen Kassenrabatt, einen Kassenabschlag,
gilt
so nennen wir das.
Gilt das nur für gesetzliche Kassen oder auch für private?
Das gilt nur für gesetzliche Krankenkassen und es gilt für verschreibungspflichtige Arzneimittel. Das ist von diesen 8,10 Euro, die wir damals vor 20 Jahren ausgemacht haben, dass davon nochmal 2 Euro an die Kassen abgeführt werden, sodass es 6,35 Euro sind pro Arzneimittelpackung. Bis dato gab es einen rein prozentualen Aufschlag auf den Apothekeneinkaufspreis und daraus wurde dann der Apothekenverkaufspreis. Das ist gesetzlich also alles festgelegt. Da hat die Apothekerin, der Apotheker keine Spielräume. Ich kann also nicht sagen, jetzt ist bei mir gerade die Miete gestiegen, dann gebe ich da jetzt mal ein bisschen von den erhöhten Kosten, die bei uns angefallen sind, etwas in den Arzneimittelpreis. Das geht nicht, sondern das ist definiert. Das hat damit zu tun, dass wir hier keine Überforderung wollen, dass es ja hier auch einen festgesetzten Preis geben muss, damit der Patient sich nicht über den Preis entscheidet, nehme ich jetzt das für mich notwendige Arzneimittel oder nehme ich es nicht? Das ist letztendlich gelebter Patientenschutz. So wie alle gibt es auch bei den Apotheken in diesen letzten 20 Jahren Kostensteigerungen. Das werden Sie genauso erlebt haben in den Krankenhäusern. Das haben die Ärzte in den Praxen erlebt. Das hat jeder auch im privaten Umfeld erlebt. Es hat aber keine Anpassung dieser 8,10 Euro gegeben, bis auf im Jahre 2013. Da hat man einmal eine Anpassung vorgenommen. Das war damals unter der Regierung oder dem Gesundheitsminister Daniel Bahr. Und da hat es einen Plus von 25 Cent gegeben. Das heißt, seit 2013 kriegen wir jetzt 8,35 Euro. Das waren damals 3%. Und die ist dann der Kassenabschlag auch festgesetzt worden auf 1,77 Euro. Und Herr Lauterbach hat jetzt als erste Tat des Tages diesen Kassenabschlag wieder auf 2 Euro hochgesetzt, sodass die Apotheker, Apothekerin heute de facto so vergütet werden, wie vor 20 Jahren mit 8,10 Euro.
Also überhaupt keinerlei Inflationsausgleich für steigende Personalkosten, für steigende Mieten, für Energiekosten und so weiter und so weiter.
Gar nichts.
Kann man sagen, dass die Apotheken dann ihr Geld im Wesentlichen verdienen über die nicht verschreibungspflichtigen Medikamente und Angebote, die sie ansonsten machen? Oder ist, also wie viel prozentual macht denn sozusagen das die Einnahmen des Apothekers diese verschreibungspflichtigen Medikamente, also dieser Festbetrag aus. Kann man das deutlich machen?
Ja. Das kann man sehr klar sagen. Also die Säule für die Apotheke vor Ort ist tatsächlich eben der Anteil an verschreibungspflichtigen Medikamenten. Hm. Das macht durchaus etwa 80% aus und der andere Teil eben nur diese etwa 20%. Das kann jetzt bei der einzelnen Apotheke mal etwas unterschiedlich gewichtet sein. Wenn Sie eine Apotheke im Hauptbahnhof in Berlin haben, wo vielleicht nicht viele Verordner sind, aber viel eben Laufpatienten sind, dann haben Sie sicherlich mehr nicht verschreibungspflichtige als nur diese 20%. Aber im Durchschnitt ist das so. Bei mir in ganz ländlichen Regionen ist es teilweise sogar noch extremer, dann liege ich eher bei 86 oder 88% verschreibungspflichtige Arzneimittel an meinen Umsätzen und nur bei etwa 12-13% nicht verschreibungspflichtige oder sonstige Arzneimittel. Das täuscht bei den Apotheken, weil sie in die Räume gehen und sie nehmen zunächst mal in Apothekenräumen ja eher das wahr, was nicht verschreibungspflichtig ist. Ja. Das liegt aber daran, dass verschreibungspflichtige Arzneimittel für den Patienten nicht zugänglich sein dürfen.
Okay.
Und deswegen sind die, ich will es mal sagen, im Verborgenen, ne? Ob das in Schubladenschränken oder in Kommissionierautomaten gelagert sind, aber sie sind halt eben dann nicht sichtbar. Und weil das, was wir sehen, uns prägt, glauben wir dann, möglicherweise ist doch dieses nicht verschreibungspflichtige Segment das, was die Apotheken trägt. Aber das trägt die Apotheken definitiv nicht.
Jetzt ist, glaube ich, aus dem, was Sie geschildert haben, sehr deutlich geworden, dass die Apotheken in diesen 20 Jahren, die Sie da jetzt zurückblickend auch beschrieben haben, wo es diesen Festbetrag gibt, der im Prinzip nicht inflationsgerecht angepasst wurde, natürlich immer zu Kostensenkungen quasi gezwungen waren. Und das hat sicherlich auch zum Teil dazu geführt, dass einige Apotheken, Sie haben es ja gesagt, von ehemals 21 auf jetzt 17.000 aus dem Markt ausgeschieden sind, weil sie unter diesen Erlösbedingungen letztlich nicht mehr überlebensfähig waren. Jetzt ist ja dann in den letzten 20 Jahren auch der Versandhandel noch dazugekommen. Also der Markt hat sich nochmal zusätzlich verändert. Welchen Einfluss hat der Versandhandel auf diese strukturellen Veränderungen, auf die zurückgehende Zahl der Vorortapotheken? Wie ist der Anteil des Versandhandels überhaupt? Wie können Sie den versuchen, mal ein bisschen zu beschreiben?
Ja, gerne. Der Versandhandel muss vielleicht auch nochmal getrennt werden. Es gibt Apotheken in Deutschland, die zusätzlich zu ihrer Präsenzversorgung auch noch eine Versandhandelserlaubnis haben und auch ihre Arzneimittel im Versand verschicken. Das ist per se ein bisschen schwierig, weil die Apotheke ja vor Ort eine soziale Infrastruktur darstellt und eine Säule auch der Daseinsfürsorge ist. Deswegen muss sie auch bestimmte Dinge erfüllen, die vorgeschrieben sind. Beispielsweise macht die Apotheke in ihrem Sprengel den Notdienst.
Ja.
Den sichert sie da.
Klar, wichtig für die Patienten.
Sehr wichtig für die Patienten. Dann hat sie die Verpflichtung, ein bestimmtes Warensortiment vorrätig zu halten. Ich muss mindestens eine Woche meine Patientinnen und Patienten versorgen können mit den von ihnen üblicherweise gebrauchten Arzneimitteln, auch wenn ich keine weitere Zulieferung bekäme. Okay. Also für Krisensituationen ist das gedacht, dass die Apotheken also ein doch entsprechendes Warenlager haben müssen. Dann muss die Apotheke, hat die einen sogenannten Kontrahierungszwang. Wenn jetzt jemand mit einem Rezept zu mir kommt, ich sage, das ist für mich nicht lukrativ, das versorge ich nicht, das geht nicht. Ich muss jede Verordnung versorgen. Ich mache auch Individualanfertigungen von Medikamenten. Das ist sehr zeitaufwendig, sind aber immerhin auch etliche Millionen im Jahr, die wir hier individuell versorgen. Das ist alles unterfinanziert. Jetzt nehmen Sie den Versand. Der sorgt jetzt für seinen Sprengel vielleicht, das, was er präsent versorgt. Aber wenn er über das ganze Land Arzneimittel versorgt, kann er da dieser Gemeinwohlpflicht, wie wir sie nennen, ja nicht gerecht werden. Ja. Die wird er nur in seinem kleinen Sprengel gerecht. Ja. Insofern ist der Versand als solches etwas, was gegen die vor Ort verankerten Gemeinwohlpflichten verstößt. Das kriegt man jetzt sicherlich national noch irgendwie gehandelt, aber jetzt gibt es international Versender, die...
Die Namen nennen wir jetzt nicht, aber sie sind allgemein bekannt.
Die nennen wir nicht. Wir haben Versender, die auf der anderen Seite von den Grenzen sind. Und die haben Hochregallager. Und von da versorgen sie dann, versorgen möchte ich jetzt hier in Anführungsstrichen, schicken sie Arzneimittel nach Deutschland rein.
Und können zum Teil dadurch günstigere Preise bei den nicht verschreibungspflichtigen.
Sie haben keine Kontrolle. Jede Apotheke hat regelmäßig durch sogenannte Pharmazieräte oder Amtsapotheker eine Kontrolle. Hast du alles da? Hast du alles richtig gemacht? Setzt du das Personal richtig ein? Sogenannte Revisionen haben wir wirklich in strenger Reihenfolge in den Apotheken. So etwas passiert im Ausland nicht. Mhm. Gut, sagt man, eine holländische, eine belgische oder tschechische Apotheke ist ja nun mal in der EU gegenseitig anerkannt, mhm. dann müsste das stimmen. Ja, das stimmt auch, wenn es denn eine Apotheke wäre, die den Versand macht. Aber das ist dort keine Apotheke. Ich sag mal, beispielsweise sagen uns Holländer, in Holland wird kein Patient vom Versand versorgt. Deswegen müssen wir uns auch nicht darum kümmern, weil das ist in unserem Sinne keine Apotheke. Mhm. Das heißt, wir haben einen rechtsfreien Raum, wo aus Hochregallagern Arzneimittel.
Wie viel Prozent des Marktanteil haben die Versandapotheken?
Das ist unterschiedlich, ob sie die nicht verschreibungspflichtigen oder die verschreibungspflichtigen Arzneimittel betrachten. Bei den nicht verschreibungspflichtigen ist der Anteil etwa bei 20% gelandet mittlerweile. Das heißt, es ist auch ein großer Umsatz, der den Apotheken vor Ort fehlt, weil natürlich dadurch aggressive Preispolitik plötzlich die Qualität des Arzneimittels nur noch durch den Preis definiert wird im Versand. Ich habe dann hinterher die Patienten, die vor mir stehen und sagen, ich habe mir das jetzt im Versand bestellt und jetzt habe ich meine Durchfälle, ja. jetzt habe ich mein Erbrechen, was mache ich denn jetzt? Das heißt, da wird durchaus eben Schaden angerichtet und ich nenne mal das Wort jetzt hier durch eine Trivialisierung, durch eine Bagatellisierung von nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln. Nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel sind hochwirksame Stoffe. Die sind zum großen Teil in einer nicht verschreibungspflichtigen Form und in einer verschreibungspflichtigen Form auf dem Markt. Mhm. Die unterscheiden sich oft nur durch die Packungsgröße oder auch manchmal nur durch den Text im Beipackzettel, weswegen das eine verschreibungspflichtig ist und das andere nicht. Aber das Hochpotente, es sind alles hochpotente Arzneistoffe und gehören in die richtige Beratung. Mhm. Und diese Bagatellisierung, die macht mir große Sorgen, dass hier gerade in dem nicht verschreibungspflichtigen Bereich nur noch vom Preis des Medikaments gesprochen wird. Ein schönes Beispiel ist, wenn Sie einen Hustenlöser brauchen und Sie kommen zu mir, würde ich sofort abgrenzen zum Arztbesuch. Ich frage, ist Fieber dabei? Ich frage, was nehmen Sie sonst? Ich frage, wie es Ihrem Magen geht. Und dann sage ich, okay, vielleicht können Sie dann in Ihrem Fall 10 Tage das nehmen. Wenn es aber nach den 10 Tagen nicht deutlich besser ist, unbedingt beim Arzt abklären lassen. Länger dürfen Sie es nicht nehmen. Bei großen Versendern haben Sie die Großpackung solcher Hustenmittel. Kaufen Sie doch gleich 40. Das heißt, suggeriert wird, na, die 40 nehme ich mal durch und alles ist in Ordnung. Und dann hätte ich vielleicht schon längst nach 10 feststellen müssen, dass ich eine Lungenentzündung habe. Das sind fürs Gemeinwohl hohe Folgekosten. Im verschreibungspflichtigen Bereich, da ist der Anteil im Versand sehr viel kleiner. Der schwankt so um die 1%. Und da setzen jetzt ja gerade auch viele Versender an und hoffen, dass durch das elektronische Rezept es den Patienten leichter gemacht wird, dass sie ihnen doch das elektronische Rezept zukommen lassen. Und ich kann mich nur bedanken bei den Menschen, bei den Patientinnen und Patienten in Deutschland, dass sie verstehen, dass die Versorgung mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ein Hochrisikoprozess ist und dass sie da in der Apotheke vor Ort am allerbesten und am sichersten versorgt sind und dass sie den Weg über die Apotheke vor Ort gehen.
Ich glaube, das gelingt Ihnen auch ganz gut. Sie machen ja einige Aktionen auch, die immer wieder darauf aufmerksam machen, welche Bedeutung die Apothekerin, der Apotheker in der Kette der Patientenversorgung tatsächlich innehat und damit auch die Apotheke vor Ort. Sie haben ja das Thema Notdienst ja angesprochen. Ich kann mir vorstellen, durch die zurückgehende Zahl, die wahrscheinlich ja stärker im ländlichen Raum erfolgt als in den Städten, dass man hier auch immer wieder versuchen muss, Lücken irgendwie zu füllen, ohne dann den einzelnen Apotheker, die Apothekerin zu überlasten mit Notdiensten. Wie ist denn da im Moment die Situation, wenn es darum geht, eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger zu finden? Ist das deutlich schwieriger geworden oder gibt es nach wie vor ein großes Interesse junger Menschen, die Pharmazie studiert haben, dann selbst in die Freiberuflichkeit zu gehen und eine Apotheke zu übernehmen?
Da haben wir so ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die gerne eben in die Versorgung gehen wollen vor Ort, die sich auch gerne selbstständig machen wollen. Mhm. Nur die Planungssicherheit, die eben in den letzten Jahren ja so gebröckelt ist, die macht ihnen dann Angst und Sorge, weswegen sie dann deswegen sich doch nicht trauen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Also ich brauche einen attraktiven Aufgabenkatalog in der Apotheke vor Ort für die Apothekerinnen und Apotheker. Ich brauche eine attraktive Honorierung dieser Tätigkeit und ich brauche einen Abbau an Bürokratie. Wenn das gelingt, und dahin gehen ja auch unsere Vorschläge, dann haben wir einen ganz bestimmt sicheren, flächendeckenden, wohnortnahen Markt der Apotheken auch in Zukunft. Mhm. Wichtig, die interprofessionelle Vernetzung dann. Da kann vieles digital erfolgen. Uns unterstützen auch durch digitale Tools, den Patienten leichter zu erreichen, ihn, dass er nicht immer auch in die Apotheke kommen muss, dass wir ihn auch vielleicht da mal digital erreichen können, wenn er zuvor bei uns war. Also etwas, da ist bestimmt ganz, ganz viel Entwicklungspotenzial noch da. Aber dann kriegen wir das hin. Wenn aber die Politik weiter so agiert, dass sie letztendlich einen Beruf diskreditiert, einen Beruf aushungern lässt, einen Beruf überhaupt nicht in seiner Bedeutung für die Gesundheitsversorgung auch wahrnimmt, dann schafft sozusagen die Politik selbst die Voraussetzung dafür, dass die Daseinsvorsorge über Apotheken perspektivisch nicht mehr geschafft werden kann.
Lassen Sie uns mal nach vorne blicken. Sie haben das Thema Digitalisierung eben schon mal angesprochen, einmal mit dem E-Rezept, eben auch nochmal, ich nenne das mal Telepharmazie. Wir erleben ja überall den Einzug der künstlichen Intelligenz, die auch sicherlich ein großes Potenzial im Gesundheitswesen hat. Es geht ja so weit, dass man aktuell auch darüber nachdenkt, sogenannte Ersteinschätzungsverfahren über eine künstliche Intelligenz laufen zu lassen. Das heißt, ambulante Notfallpatienten, die sich an eine Telefonhotline wenden, dann mit entsprechend strukturierten Fragestellungen über künstliche Intelligenz einordnen zu lassen. Wie schwerwiegend ist dieser Notfall? Braucht es unmittelbar Versorgung und Ähnliches? Jetzt könnte man sich ja sehr gut vorstellen, dass auch im Bereich der Beratung durch Apothekerinnen und Apotheker künstliche Intelligenz eingesetzt wird. Diese Modelle sind ja gut zu trainieren. Sie haben eben das Beispiel des Hustenlösers angesprochen. Ich würde jetzt offensiv sagen, also mal mindestens die Hälfte aller Anfragen kann ich doch problemlos über künstliche Intelligenz erledigen lassen. Ist das zu optimistisch gedacht?
Ja, das ist vielleicht die Grundfrage, die wir uns alle immer wieder stellen müssen. Wollen wir die Digitalisierung und in der Folge dann auch jetzt die künstliche Intelligenz, wenn sie denn so gut geführt hat, ist das ja auch eine gute künstliche Intelligenz, natürlich, ist, da muss man erst nochmal hinkommen. Ne? Wollen wir sie einsetzen, um unsere Expertise zu unterstützen und zu fördern, die Prozesse zu beschleunigen? Oder wollen wir sie einsetzen, um die allberuflichen Expertisen zu ersetzen? Das sind die Gretchenfragen. Und ich bin davon überzeugt, wir haben es mit Menschen zu tun, die sind krank, die sind vulnerabel, die haben ein ganz anderes Bedürfnis auch der Fürsorge und auch der, ja, ich sag mal, des menschlichen Getragenseins. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir in einer immer älter werdenden Gesellschaft mit auch mehr multimorbiden kranken Menschen, mit komplexeren auch Arzneimitteltherapien, dass wir mehr dieser menschlichen Ressource brauchen im Kontakt, um auch den Menschen eine, ja, Führung, Leitung, Sicherheit zu geben. Aber um sie gut und schnell versorgen zu können, kann ich mich mit künstlicher Intelligenz sozusagen munitionieren. Ich kriege viel mehr Daten, die ich sonst eben nicht bekomme, kann also schneller auch Interpretationsergebnisse bekommen. Was bedeutet das denn? Sodass ich dann schneller in meiner Entscheidung bin, die ich dann aber dem Patienten mitteile. Dass künstliche Intelligenz dem Patienten, der Patientin die Entscheidung mitteilt, halte ich für den nicht richtigen Weg. Da würden wir tatsächlich diese wichtige menschliche Komponente im Miteinander, gerade mit vulnerablen Gruppen, ganz verlieren. Ich habe auch mitgemacht bei solchen Kongressen, wo das mal durchexerziert wurde, wie würde das denn aussehen können? Und gerade die besonderen KI-Befürworter sagen, wir müssen KI nutzen, damit wir mehr Quality Time haben, das war da das Wort, mehr Quality Time haben im Kontakt mit den Menschen. Dann kann KI unser Gesundheitssystem positiv, ja, auch revolutionieren, stärken, es kostengünstiger machen, effizienter machen und trotzdem eben dem Menschen mehr Sicherheit geben. Und wenn wir auf diesem Weg sind, dann bin ich ganz vorne mit dabei. Dann halte ich das für eine ganz großartige Geschichte und freue mich, dass wir in einer solchen Zeit leben, wo so etwas möglich ist.
Ich will das noch an einer Stelle vertiefen. Es gibt ja aktuell die Debatte mit Karl Lauterbach über die Frage, muss in jeder Filiale einer Apotheke eine Apothekerin oder ein Apotheker sein oder kann man auch mit anderen qualifizierten Berufsgruppen, vielleicht ergänzt um künstliche Intelligenz, den Job erledigen dort, wo es sich eben einfach auch nicht mehr rechnet mit ja vergleichsweise dann hochqualifiziertem und entsprechend teurem Fachpersonal, was vielleicht auch in dieser Anzahl gar nicht vorhanden ist, dann eine Apotheke zu betreiben in einer ländlichen Struktur, wo es vielleicht auch gar nicht so viele Patienten gibt, wo also der Umsatz auch nicht so hoch ist. Ist das nicht auch eine Chance? Sie wehren sich ja sehr stark dagegen, aber ist es nicht auch eine Chance, den ländlichen Raum doch auch gut versorgen zu können? Denn man kann ja immer sagen, okay, die Apothekerin oder der Apotheker kann sich ja dann noch zuschalten aus der Entfernung über Telepharmazie, um dort, wo man an die Grenze kommt, mit dem Personal oder auch mit der künstlichen Intelligenz zu unterstützen. Also im ärztlichen Bereich würde ich sagen, laufen wir auf solche Situationen hin, weil uns das Personal einfach fehlt. Ist das nicht auch eine Chance?
Ja, da vergleichen wir ganz schnell Äpfel mit Birnen. Was bei den Ärzten möglich ist, muss noch lange nicht bei den Apothekerinnen und Apothekern möglich sein. Der Arzt bekommt seine Zulassung, seine Approbation für das, was er eben an medizinischer, ja, Kompetenz errungen hat. Dann kann er als solcher zu jedem Patienten hingehen nach Hause und kann dort sein medizinisches Wissen anwenden. Hat also die Befugnis, da heilend tätig zu sein. Dann kennt er seine Patienten besonders gut und kann sagen, okay, bei dem muss jetzt der Verbandswechsel erfolgen und schickt dann seine MFA zu der Frau Meier, die er sehr gut kennt, die er schon seit Jahren betreut und sagt, da bitte den Verbandswechsel so und so machen. Das heißt, er hat genau vor Augen, was in der Delegation dann passieren soll. Er entscheidet aber, dass das jemand in der Art und Weise macht. Bei der Apotheke ist das anders. Die Apotheke braucht eine sogenannte Betriebserlaubnis und diese Betriebserlaubnis wird der Apothekerin, dem Apotheker gegeben für diese Räume. Das heißt, wir haben eine doppelte Schiene. Es sind die Räumlichkeiten, die den Anforderungen entsprechen müssen und darin ist dann der Apotheker, der die Expertise hat. Das heißt, ich kann jetzt gar nicht losgehen und sagen, ich bin Apothekerin, ich habe jetzt mal meinen Bauchladen und dann ziehe ich übers Land und gebe da mal dem einen oder dem anderen das Medikament, was er gerade braucht. Das ist nach heute geltendem Recht überhaupt nicht möglich. Das heißt, ich bin an diese Örtlichkeit gebunden und da muss ich die gesamte Verantwortung tragen. Da hat der EuGH auch sehr schön deutlich gemacht, es gibt Apotheken mit der Expertise des Apothekers, der Apothekerin da drin, weil es Arzneimittel gibt, die eine starke Wirkung haben. Und diese starke Wirkung kann dem Menschen helfen, wenn sie richtig eingesetzt werden. Diese Arzneimittel können Menschen schaden, wenn sie nicht richtig eingesetzt werden. Und da der Apotheker, die Apothekerin die fachliche Expertise hat und selber haftet bis in sein Privatvermögen, er das nicht teilen kann. Deswegen ist das eine Sicherung für die Patienten und Patienten im Hinblick auf die Arzneimittelversorgung. Jetzt sagt der Lauterbach, okay, aber der Apotheker muss gar nicht mehr in seiner Apotheke sein, das kann auch eine andere machen. Ja, welche andere denn? Eine pharmazeutisch-technische Assistentin kann es vielleicht machen oder wer sonst noch fachlich dafür prädestiniert ist. Ja, wer ist denn fachlich prädestiniert? In unserem heutigen Wertewelt ist der Apotheker, ist die Apothekerin prädestiniert. Das wäre so, als würden wir bei den Ärzten sagen, das macht jetzt einfach irgendjemand anderes, bis dieser andere spürt, meint, glaubt, jetzt kann ich nicht mehr weiter. Jetzt rufe ich mal den Arzt an. So wäre das dann in diesem Fall von Herrn Lauterbachs Gesetzesidee. Jetzt rufe ich als die beauftragte Assistentin, nenne ich es jetzt einfach mal. Jetzt fällt mir ein, jetzt komme ich nicht mehr weiter. Da rufe ich jetzt mal den Apotheker an, der irgendwo in irgendeiner anderen Apotheke ist. Das heißt, die gesamte Verantwortung würde auf diesen Assistenten übergehen. Und die juristischen Bewertungen, die haben wir auch dem BMG immer wieder vorgestellt, die juristischen Bewertungen von sehr vielen unterschiedlichen Juristen kommen zu der ganz klaren Bewertung, das ist sozusagen die Abschaffung des approbierten Apothekers als denjenigen, der eben für die Versorgung verantwortlich ist. Und wer trägt dann die Verantwortung? Wo ist die dann? Wollen dann Assistenten oder wer auch immer die Verantwortung übernehmen? Kriegen die dann die Betriebserlaubnis für die Räume? Mit 8 Stunden in der Woche in meiner Apotheke kann ich die Verantwortung für jeden Ablauf nicht hinkriegen. Dazu kommt, dass es einem auch nicht so bewusst, dass die Abläufe in der Apotheke ja nicht vorher terminiert sind. Ich habe ja, weiß ja nicht, wer kommt denn gleich? Mit welchem Problem kommt derjenige oder diejenige? Ich muss also permanent spontan reagieren. Und so ist es heute Pflicht. Und das ist richtig so, um den Patienten sicher zu versorgen, dass in jeder Apotheke, sobald sie geöffnet ist, zwingend immer eine Apothekerin, ein Apotheker als die heilberufliche Expertise, die die Verantwortung trägt, auch vor Ort ist.
Ich würde gerne noch zu 2 Themen kommen, die die Patientinnen und Patienten ja auch bewegen. Das erste Thema ist das Thema Lieferengpässe. Ich glaube, nichts hat die Leute in den vergangenen Monaten so aufgeregt wie der Umstand, dass sie in die Apotheke kommen. Wir kennen das auch in Krankenhäusern und ihr Rezept vorlegen und dann von der Apothekerin gesagt bekommen, tut mir leid, ist nicht vorrätig, kann auch nicht so schnell beschafft werden. Hat dieses Problem nach Ihrer Einschätzung zugenommen oder wird es nur medial anders kommuniziert? Wir haben ja manchmal auch Dinge, die hat es schon immer gegeben und die sind jetzt die großen Aufreger, weil jeder darüber berichtet. Was ist, wie sehen Sie das?
Wir haben ja auch unsere gesamte Aktion darauf aufgebaut, Gesundheit sichern, die Apotheke vor Ort mit Apothekerin, Apotheker. Wir sind letztendlich die Instanz vor Ort, die Versorgung für die Menschen noch sichert. Wir lösen hier die Probleme, die woanders entstanden sind, insbesondere bei den Lieferengpässen. Ich habe heute Morgen noch nachgeguckt, Stand heute sind beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 485 offizielle Lieferengpässe gemeldet. Das ist schon eine gigantische Zahl. Das sind aber nur die offiziell gemeldeten. Die nicht verschreibungspflichtigen müssen ja gar nicht gemeldet werden. Und insofern kann ich nur aus dem Alltag berichten, dass wir jeden Tag mit vielen Lieferengpässen zu kämpfen haben. Durch etwas mehr Entscheidungsspielraum bei den Apothekerinnen und Apothekern konnten wir direkt nach der Pandemie noch etwas leichter darauf reagieren. Da hatten wir sozusagen noch Entscheidungsspielräume, Austauschspielräume, die aus der Pandemie stammten. Da haben wir sie bekommen, weil man nicht wollte, dass Patienten öfter wieder kommen müssen, ne? Aus Ansteckungsgefahren. Wir haben dann darum gekämpft, dass diese Austauschregeln, die wir ja nun 3 Jahre praktizieren konnten und die zu guten Ergebnissen geführt haben und nicht zu mehr Ausnahmen bei der Krankenkasse, nicht, also ich muss das nicht nochmal betonen, also wir waren sehr sparsam, hat aber leider die jetzige Regierung das nicht in vollem Umfang dabei belassen, dass wir so viele Austauschmöglichkeiten haben. Das heißt, wir müssen jetzt öfter wieder beim Arzt lästig werden und sagen, ich habe das Medikament jetzt gerade nicht, das gibt es gerade nicht, ich würde gerne eine Alternative vorschlagen, aber dazu brauche ich ein neues Rezept. Schönes Beispiel ist, ich habe Tabletten auf dem Rezept, ich habe aber nur die Tropfen da. Und dann brauche ich dafür, obwohl es derselbe Wirkstoff ist, ich das mit dem Patienten bespreche, die Dosierung draufschreibe, brauche ich ein neues Rezept. Und das ist lästig bei den Ärzten. Da sind wir auch
Bürokratie und Überregulierung.
Ganz genau. Ja. Und auch wir als Apotheker, Apothekerin sind natürlich den Ärzten lästig. Weil wir kommen und sagen, dazu brauchen wir ein neues Rezept. Da sagen viele Arztpraxen, wieso das denn? Du kannst doch jetzt wohl Tropfen statt Tabletten abgeben. Wieso willst du das nicht machen? Nein, wir wollen es schon. Nur wir dürfen es nicht. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, warum auch dann Lieferengpässe noch mal schwerer empfunden werden. Die sind schwer, es sind viele da, aber in den allermeisten Fällen schaffen Apothekerinnen und Apotheker die Lösung.
Haben Sie den Eindruck, dass die Initiativen, die jetzt aus dem Bundesgesundheitsministerium kommen zum Thema Entspannung und Auflösung bei den Lieferengpässen, also Gegenmaßnahmen, dass die irgendwie nachhaltige Wirkung entfalten?
Nein, leider gibt es da überhaupt gar keine Entwarnung. egal ob Sie das jetzt bei den Ärzten sehen, bei uns Apotheker, Apothekerin sehen oder auch in der Industrie, es gibt hier keine Entwarnung. Also es hat nichts gebracht, wir haben hier überhaupt keine Verbesserung. Mhm. Und auch Versprechungen, dass wir die Produktion wieder nach Deutschland oder nach Europa holen. Da sind viele Versprechungen getätigt worden, aber das Gesetz führt nicht dazu, dass das irgendwie umgesetzt werden könnte. Mhm. Und insofern muss ich hier leider sagen, dieses Gesetz hat keinerlei Nachhaltigkeit geschaffen.
Ich würde gerne zum Abschluss noch mal so ein bisschen in die Zukunft blicken, Frau Overwinning. Es gab ja die intensive Debatte zwischen Apothekern, Apothekerinnen, Ärztinnen, Ärzten über die Frage, was könnten denn die Apothekerinnen, Apotheker zukünftig vielleicht noch an Aufgaben übernehmen, die bisher gar nicht in ihrem originären Zuständigkeitsbereich sind. Sie haben ja die Pandemie angesprochen. Damals wurde ja händeringend nach Möglichkeiten gesucht, wie die Menschen geimpft werden können. Daraus ist ja auch dann später die Debatte entstanden, könnte das Impfen nicht eben auch in Teilen in der Apotheke stattfinden? Da haben sich die Ärzte, glaube ich, ziemlich heftig dagegen gewehrt. Wie sehen Sie die Zukunft der Apothekerinnen und Apotheker jetzt im niedergelassenen Bereich? Haben Sie die Perspektive, dass die Kompetenz, die man hat aufgrund der Qualifikation, die man erworben hat und der Berufserfahrung, dazu führen wird, dass man doch auch noch andere, die Aufgaben, die vielleicht heute Ärztinnen und Ärzten vorbehalten sind, übernehmen wird und übernehmen kann? Oder ist die Debatte schon wieder zu Ende?
Die Debatte wird mit dem falschen Zungenschlag geführt. Das ist natürlich auch etwas, was Politik sehr gut beherrscht, teilen und herrschen. Man gibt dem einen etwas, der andere ist sauer und dann hat man plötzlich die beiden Stakeholder miteinander beschäftigt, anstatt dass wir Stakeholder gemeinsam für den Patienten Ideen entwickeln, wie sind denn die Herausforderungen von morgen. In einer immer älter werdenden Gesellschaft mit diesen komplexen neuen Therapiemöglichkeiten ist es wirklich wichtig, dass wir gucken, wie können wir interprofessionell und auch intersektoral gut zusammenarbeiten. Jeder Reibungsverlust, jede Doppelversorgung, jede Doppelstruktur machen einfach keinen Sinn. Das, was wir im Ausland sehr gut feststellen können, ist, dass die Niedrigschwelligkeit der Apothekerinnen und Apotheker über die Apotheken vor Ort, dass das eben eine große Möglichkeit ist, um das System zu entlasten. Und wir haben gerade Zahlen eben nochmal aus Frankreich auch. Und jetzt bei uns sehen wir das auch schon, dass das stimmt. Es bestätigt sich, da wo Apotheken in Apotheken geimpft werden darf, in den Apotheken impfen die Apothekerinnen und Apotheker, in den Apotheken geimpft werden darf, da steigen auch die Impfquoten in den Arztpraxen. Also das heißt, wir haben sozusagen einen zweimaligen Zugewinn, ein Plus dadurch, dass in den Apotheken geimpft wird und ein Mehrimpfen in den Praxen. Das verstehen wir auch gut, weil wir ja viel mehr und niedrigschwellig besser sichtbar, wir haben ganz zu Beginn gesagt, wie viel besser sichtbar die wenigen Apotheken sind in Deutschland im Verhältnis zu Arztpraxen. Wir haben ja viel mehr Arztpraxen als Apotheken, aber niemand käme auf die Idee und würde sagen, mein Gott, haben wir viele Arztpraxen in Deutschland, ne? Weil man sie gar nicht so sieht. Und so ist es eben auch, dass wir dann in diesen Apotheken gut sichtbar machen können, das Thema Impfen. Und das machen wir und dadurch ist es dann einfach viel stärker im Bewusstsein der Menschen. Und sie können niedrigschwellig auch sich spontan entscheiden, ich möchte jetzt geimpft werden. Ich bleib mal bei Tagen wie Mittwochnachmittag, Freitagnachmittag oder Samstag. Da erreichen sie im Allgemeinen gar keine Arztpraxis, aber wir erweitern sozusagen da auch den zeitlichen Korridor, wann geimpft werden kann. Und ich glaube, dass das Thema leider Gottes so aufgekocht wurde, emotionalisiert wurde und deswegen ist es auch schwer, auch für Standesvertreter, sowohl bei uns als auch bei der Ärzteschaft, da jetzt wieder die Kollegenschaft auf ein gutes Miteinander zu bringen. Aber das lohnt sich, dass wir daran arbeiten. Und es ist ja jetzt auch in dem Gesetzesvorhaben gedacht, dass andere Totimpfstoffe eben auch in den Apotheken über Apothekerinnen und Apotheker geimpft werden dürfen. Aber das Hauptthema, was ich hätte in der demografischen so anders entwickelten Gesellschaft von morgen oder auch schon von heute, wir erleben es ja auch schon heute, dass wir viel besser die Patienten führen.
Stichwort Prävention
auch. Einmal Prävention, primär und sekundär, aber auch, dass die Patienten viel besser ihre Arzneimitteltherapie anwenden. Mhm. Weil wenn wir wissen, dass wir etwa 50% der eingesetzten Arzneimitteltherapien nicht so, dass die nicht so eingenommen werden, wie es sollte, damit der Therapieerfolg eben wahrscheinlich ist, dann haben wir da ein riesiges Potenzial, sprich Stichwort Adhärenz. Wie kriegen wir also hin, dass die vom Arzt ja auch eben eingestielte Therapie auch zum Erfolg führt? Und da sehe ich uns Apotheker, Apothekerin, dass wir eben in unserer Kernkompetenz Arzneimitteltherapie optimieren, den Patienten dazu führen, dass wir da sehr, sehr viel mehr Spielräume bekommen. Wenn man jetzt sagt, die pharmazeutischen Dienstleistungen, die wir ja nun seit 2 Jahren eben auch in unserem Portfolio haben, das sind viel zu wenige, es sind nur 5, dann ist das auch ein richtiger Weg. Das ist der richtige Anstoß. Da machen wir eine Medikationsanalyse mit dem Patienten. Auch das, was er eben nicht verschreibungspflichtig einnimmt, möglicherweise, was er sich auch über noch vom Nachbarn hat empfehlen lassen. Sowas gibt es ja auch sehr häufig. Dann erstellen wir daraus einen verlässlichen Mediplan. Auch das, wir haben ja bei den Menschen überhaupt keine verlässlichen Mediplane. Unsere Untersuchungen zeigen, dass die Medikationspläne, die ohne irgendwelche Diskrepanzen sind, dass es die absoluten Ringeltauben sind, die gibt es seltenst.
Ne? Aber kriegen wir das jetzt nicht durch die elektronische Patientenakte?
Theoretisch. Theoretisch, okay. Aber die muss ja dann auch geführt werden. Ja. Ne? Und da sehe ich unsere Aufgabe. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Das sind auch irre Einsparmöglichkeiten, wenn wir eben die Adhärenz verbessern. Aber zu den PDLs lassen Sie mich noch abschließend sagen, da wurde dann auch rausgegriffen, die Apotheken dürfen jetzt den Blutdruck messen. Das ist doch eine ärztliche Aufgabe und das kriegen sie noch honoriert. Das ist so tituliert durch eine Schiedsstelle. Aber das, was dahinter steckt, ist doch, dass wir den Therapieerfolg der Bluthochdrucktherapie überprüfen wollen. Ist der Therapieerfolg da? Denn das können wir nur bei Patientinnen und Patienten vornehmen, die schon eine mindestens 3 Wochen anhaltende, vom Arzt eingeleitete Bluthochdrucktherapie bekommen. Und dann gucken wir, hat das was gebracht? Und man stellt in anderen Ländern fest, wenn man solche Kontrollen macht und den Patienten dann über insbesondere die ersten Monate begleitet, dass sie dann ihre Dauermedikation tatsächlich treuer einnehmen und da viel einzupflegen an apothekerlicher Expertise. Das ist sicherlich erfolgsversprechend für ein starkes Gesundheitssystem von morgen.
Also ich glaube, der Abschluss, den Sie gerade auch gefunden haben, wir sind ziemlich am Ende unseres Gesprächs, macht deutlich, wir müssen sehr viel mehr miteinander über die Frage reden, wo können wir uns ergänzen. Das gilt ja auch für Krankenhäuser und die andere Institutionen, Leistungserbringer, Institutionen im Gesundheitswesen. Wo können wir uns ergänzen mit unseren Fähigkeiten, um im Interesse der Patientinnen und Patienten tatsächlich dann auch gute und flächendeckende Angebote zu machen. Ich denke, der demografische Wandel, Sie haben das Stichwort genannt, es wird mehr ältere Menschen geben, die Versorgung brauchen. Es wird weniger Menschen geben, die aus den jungen Generationen nachkommen, um dann in die Fußstapfen derjenigen zu treten, die ausscheiden aus dem Beruf. Wird uns dazu zwingen, sozusagen über Grenzen hinaus zu denken, die heute noch ein Stück weit vorhanden sind. Insofern
ganz genau.
Ja, freue ich mich über diese Initiative von Ihnen und darf mich ganz herzlich für das Gespräch heute bedanken. Wir hätten wahrscheinlich noch stundenlang weiterreden können. Vielleicht machen wir irgendwann mal eine Fortsetzung. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank, Herr Gast.
Das war Krankenhäuser im Dialog. Der gesundheitspolitische Podcast der Deutschen Krankenhausgesellschaft aus Berlin. Weitere Informationen finden Sie unter www.dkgev.de.